Also wenn die Journalisten jetzt schon immer daherkommen und an die Systemfrage rühren, wenn sie die Flüchtlingswellen aus Arabien und Afrika besprechen wie eine unvermeidliche griechische Tragödie, für die sie eigentlich keine rechte Lösung wissen, was die Aufnahmefähigkeit Europas betrifft, und schon gleich gar keine Lösung wissen, was die Aufnahmebereitschaft betrifft, dann wollen wir mal in dem herrschenden Wirtschaftssystem uns überlegen, worin die Ursachen liegen, dass es eine Sortierung der Welt gibt in die sogenannten wohlhabenden Zonen und in Gebiete, die sogar ganze Kontinente umfassen, wo das Leben und Überleben massenhaft unmöglich ist. Dazu geben die Artikel im Ansatzpunkt ja erstmal einiges her. Nämlich die Artikel, die darüber reden, dass es eine mit oder am Ende gar überwiegende Schuld der europäischen Wirtschaftspolitik ist, dass es diese Massenemigration gibt und die dafür eine Änderung fordern. Das ist mal wieder ein ganz anderer Ton als die Besprechung Afrikas in den letzten Jahren, in dem man Afrika gleich behandelt hat als verlorenen Kontinent, der aus eigener Schuld wegen Misswirtschaft, Korruption, Lethargie, Bürgerkrieg in seinem Desaster versunken ist. Aber die neue Sicht, die Sicht, Fluchtursachen, die von Europa verursacht sind, vor Ort zu bekämpfen, die Lebensbedingungen dort unten zu verbessern. Dieses Plädoyer für aushaltbare Existenzbedingungen hat ein schäbiges Motiv. Das heißt nämlich, die Afrikaner sollen Europa nicht mehr auf die Pelle rücken. Dazu lese ich jetzt nochmal ein kurzes Zitat vor. Das ist aus dem Stern. Da steht: Die Menschen bleiben, wenn sie in der Heimat eine Zukunft finden, die ihnen attraktiv erscheint. Dazu können wir Europäer beitragen. Etwa indem wir Afrika nicht mehr nur als Rohstofflieferanten begreifen. Man könnte zum Beispiel aufhören, die Küsten Westafrikas leer zu fischen oder die Reste subventionierter Hähnchen billig nach Afrika zu transportieren und die dortige Fleischindustrie in den Ruin zu treiben. Einerseits, sie tippen die Systemfrage an, lösen sie nicht. Das Motiv ist schäbig. Und dennoch, mit den angesprochenen Ursachen wird da schon was getroffen. Es wird nämlich getroffen, die rücksichtslose und einseitige Benutzung von dem schwarzen Kontinent durch die europäischen Wirtschaftsinteressen. Und die haben doch auch recht damit, wenn sie sagen, dass die Benutzung dieser Länder und die Benutzung derer Ressourcen für diese Länder dann für den Gebrauch der eigenen Bevölkerung unbrauchbar und immer unbrauchbarer macht. Ich möchte jetzt in meinem ersten Durchgang mal beleuchten, was also dran ist an diesen Ursachen. Im zweiten Durchgang kommt allerdings dann die Seite, inwiefern die Ursachen der Sache den Gründen des Elends nicht gerecht werden. Aber fangen wir mal mit dem an, was da dran ist, was gesagt wird. Der Fischfang wird in allen einschlägigen Kommentaren, die sich mit den Ursachen befassen, erwähnt. Da ist es rein sachlich gesehen so, dass die europäische Seeschifffahrt vor Afrika fischt in deren Hoheitsgewässern, mit ganz modernen Methoden natürlich, Sonar, Radar und riesigen Schleppnetzen und infolgedessen für die einheimischen Fischer, die mit ihren Einbaumbooten zugange sind, nichts übrig bleibt, denen die Lebensbedingung weggenommen wird. Das ist Resultat davon, dass die EU sich das Recht erkauft hat, in diesen Hoheitsgewässern zu fischen. Hintergrund dahinter, die europäischen Meere sind leer gefischt, dort gibt es keine Geschäftsgelegenheiten mehr für die großen Hochseeflotten. Und ganz der europäischen Wirtschaft verpflichtet, sorgt die EU mit ihren Zahlungen dafür, dass der europäischen Fischfangindustrie ein neuer Geschäftszweig eröffnet wird. Da sind jetzt drei Parteien dran beteiligt, die das alle aus ihren Gründen tun. Die europäischen Politiker, um ihr Wachstum zu fördern. Die europäischen Fischfänger, die da unten Fische fangen und ihre Gewinne fördern. Und als drittes die heimischen Staatsmacher, die sich Staatseinnahmen sichern. Und bei allen diesen dreien kommt in der Kalkulation das Überleben von den Küstenbewohnern nur als negative Größe vor, wo man billigend davon ausgeht, dass die eben ruiniert sind. Der zweite Punkt. Auch diese Hähnchen kommen immer wieder vor. In anderen Berichten sind es Tomaten oder andere landwirtschaftliche Produkte, die die EU eben nach Afrika exportiert. Und die subventioniert sind durch die EU-Politik. Die Landwirtschaftspolitik von der EU kümmert sich nämlich darum, den europäischen Agrarmarkt auf dem Weltmarktmaßstab konkurrenzfähig zu machen. Deshalb werden da Subventionen reingesteckt. Und das Ergebnis ist, diese Landwirtschaft wird sauproduktiv. Die wird so produktiv, dass sie mithilfe der Subventionen es sogar schafft, Abfall, Hühnerreste, die in Deutschland teuer entsorgt werden müssten, erst um die halbe Welt zu karren und dann gewinnbringend zu verkaufen. Und dabei wird die heimische Geflügelzucht ruiniert. Dabei wird ruiniert in Afrika das, was es da an ganz kleinem Kapitalismus gibt. Denn dort ist die Geflügelzucht eine wichtige und oft genug überhaupt die einzige Geldquelle für die Kleinbauern. Daran kann man nochmal zwei Sachen sehen. Wenn es einerseits so ruinös ist, wenn den Bauern eine kleine Geldquelle weggenommen wird und auf der anderen Seite es für die europäischen Agrarindustrien möglich ist, in Afrika gegen Geld zu verkaufen, ist es anscheinend auch dort so, dass die Lebensverhältnisse, die Versorgung der Leute davon abhängt, dass sie sich über den Markt versorgen können. Also über den Markt versorgen können, wo sie mit Geld die Sachen kaufen müssen. Sonst könnte man nämlich gar nicht dahin gehen und Artikel hin exportieren. Und man könnte auch nicht in Konkurrenz zu den afrikanischen Bauern treten. Das ist mal der erste Punkt, den man sich merken muss. Also so viel Kapitalismus, dass da unten alles übers Geld läuft, hat schon einen Zug gehalten in Afrika. Das dritte immer wieder angesprochene Thema ist der Rohstoffabbau. So, und da sind ja viele Sachen bekannt. Diese Länder sind erpressbar, die sind angewiesen auf die Rohstoffeinnahmen, weshalb sie sich auch zu einigen nötigen lassen. Da werden oft genug ganze Landesteile von der Landesbevölkerung leergeräumt, damit der Abbau stattfinden kann. Das zerstört schon mal die Lebensbedingungen von den Leuten, die da gewohnt haben. Der Abbau findet rücksichtslos, nämlich kostsparend und effizient statt, was weiteres Land und Wasser ruiniert, macht weitere Landbevölkerung überflüssig oder nimmt ihnen die Reproduktion weg. Auf der anderen Seite, von dem Geschäft her betrachtet, das führen die Multis in Eigenregie durch. Die bauen das ab mit ihrem Know-how, mit ihren Ingenieuren, die bringen ihre eigenen Arbeitsmittel mit und oft genug sogar die qualifizierten Arbeitskräfte. Und haben nur Beschäftigung für einheimische Tagelöhner für die allereinfachsten und niedersten Tätigkeiten. Und die Weiterverarbeitung und die Gewinnverwertung aus der Rohstoffindustrie findet natürlich sogleich in den industriellen Zentren statt. Wenn man über Afrika in der Hinsicht Bilanz zieht, haben wir also Folgendes. Auf der einen Seite Wird die Natur ruiniert, die Lebensgrundlage ruiniert? Es fließen ein paar Lizenzgebühren, aber die sind nicht geeignet dafür, um diese Schäden überhaupt auszugleichen. Auf der einen Seite wird massenhaft Bevölkerung von den traditionellen Überlebensmethoden, die werden ihnen weggenommen. Und auf der anderen Seite wird nicht mal für diejenigen, die da von der Scholle vertrieben wurde, eine Arbeitsgelegenheit geschaffen. Es ist ganz typisch, dass in allen diesen Berichten immer dieselben Felder angeführt werden. Der Fischfang, die subventionierten Agrarexporte der EU und der Rohstoff Afrika als Rohstofflieferant. Was zeigt es? Dass die wirklich alle, kann man im Internet nachgoogeln, 100 Artikel, es sind diese drei großen Felder, sonst kommt nichts vor. Das liegt daran, dass das eben exakt die Felder sind, auf denen Europa überhaupt was mit Afrika anfangen kann. Die Bescheidenheit dieser Liste verweist darauf, dass es anscheinend ziemlich wenig ist, was in geschäftlicher Hinsicht an Afrika von Interesse ist. Und mit ihren Verbesserungsvorschlägen beziehen sich diese bürgerlichen Systemkritiker dann auch bloß auf diese eng umschriebenen Bereiche. Muss man sagen, ganz der marktwirtschaftlichen Logik entsprechend, kommen die nicht auf die Idee, eine Entwicklung überhaupt auf anderen Feldern anzusprechen, einzufordern. Ein zweiter Punkt zeigt sich noch an dieser Aufführung von den immer gleichen Beispielen. Es zeigt sich nämlich, dass die kapitalistische Benutzung weithin eine Benutzung von der dortigen Bevölkerung ausschließt. Dass denen kein Erwerb geboten wird. Weil nämlich das Interesse von den globalen Firmen sich im Wesentlichen auf besonders exklusive Naturbedingungen in Afrika bezieht. Also das sind die Seite Naturschätze, das Klima, die Meeresfauna. Existenzbedingungen für die afrikanische Bevölkerung, Gelegenheiten, einen Lohn zu verdienen, Geld zu haben, um sich am Markt zu versorgen, werden nicht geschaffen. Oder kommt ganz wenig zustande. Und wenn ich das jetzt so sage, eigentlich muss ich sagen, es ist noch viel schlimmer. Es ist nämlich so, da wo sie ein Geschäftsinteresse finden, da zerstören sie ja überhaupt erstmal Lebensgrundlage. Da räumen sie Bevölkerung rücksichtslos weg, zerstören deren Bedingungen für die Subsistenz, die sie über Jahrhunderte hatten. Machen sie abhängig davon, Geld zu verdienen von den kapitalistischen Bedingungen und bieten ihnen dann kaum Gelegenheit dazu. Und weil die auswärtigen Konzerne so ein geringes Interesse haben, gibt es eben einerseits diese zerstörte Subsistenzwirtschaft und auf der anderen Seite einen Kampf darum, sich überhaupt ein kleines Stück von dem geringen Geschäft zuzuschreiben, was die internationalen Firmen ins Land bringen. Und sonst findet in puncto Erwerb nichts statt. Da kann man jetzt schon was merken, dass diese drei angeführten Sünden des europäischen Wirtschaftsimperialismus, dass da schon ein Verweis drin steckt. Da ist ein Verweis drin auf den wahren Grund des afrikanischen Elends, den man aber noch benennen muss. Weil die drei Ursachen für sich genommen sind noch überhaupt kein notwendiger Grund für Armut. Das gehen wir jetzt auch noch kurz durch. Wenn man mal den afrikanischen, also den Fischfang Europas vor Afrika betrachtet. Die sagen, das Abfischen ist schuld daran, dass Afrika im Elend versinkt. Da muss man mal sagen, das ist lächerlich. Und das wissen die auch selber. Es kann nicht sein, dass die Ruinierung von der Existenzbedingungen an der Küste ganze Länder und einen ganzen Kontinent ins Elend treibt. Und in dem Ton fangen die Ursachenforscher ja auch selber an. Die besprechen das ja auch nach der Tour. Ja, irgendwas muss doch möglich sein und das ist doch immerhin eine bescheidene Möglichkeit, ein Anfang. Ernster. Und ja, ein Beispiel für die anderen Wirtschaftssektoren des Agrarwesens auch. Ist das der Vorwurf, dass man mit den subventionierten EU-Hühnern den lokalen Kleinhandel ruiniert? Was findet da statt? Die produktiv hergestellten europäischen Überschusshühnerteile werden da unten verkauft, ruinieren die Bauern und verhindern die Entwicklung von einer fortschrittlicheren Agrarindustrie. Aber ist es das der Grund des Elends? Das ist doch eine ganz normale marktwirtschaftliche Angelegenheit. Das ist im globalen Handel absolut üblich, dass ich auf dem Markt, wo sich die Konkurrenz entscheidet, welcher Anbieter mit welchem Preis welche Kunden auf sich zieht, subventionierte Produkte gegeneinander antreten. Da machen die einen, die am Markt sind, Gewinne und die anderen gehen pleite. Solche Sachen hat es auch in Deutschland gegeben. Die ganze deutsche Kleinbauernschaft ist in den 70er und 80er Jahren kaputt gegangen, weil sie nicht konkurrenzmäßig produzieren konnten für den Markt. Manchmal gibt es sogar, dass in Ländern ganze Wirtschaftszweige kaputt gehen. In Deutschland war das Beispiel die Textilindustrie. Also, wenn es so ist, dass in Afrika das Elend sich aus der Hühnerzucht erklären soll, da zeigt sich schon was anderes. Da zeigt sich nämlich, dass es so ist, dass die Hühnerzucht und die ähnlichen Kleinfelder, ein bisschen Textilindustrie, ein bisschen Haushaltsgeräteherstellung, dass das offenbar sowieso die ganz wenigen einheimischen Waren sind, die auf dem Markt zu finden sind. Und dass die Produktion, diese ganze Produktion ruiniert wird. Dass es also nicht daran liegt, dass in Afrika in der Konkurrenz diese oder jene Sparte kaputt geht, sondern dass es daran liegt, dass in Afrika alle Sparten ruiniert werden. Und dass hinterher keine neuen geschaffen werden. Und das liegt eben daran, weil auf dem Weltmarkt nur konkurrenzfähig produziert werden kann. Wer nicht konkurrenzfähig produziert, der geht kaputt. Zu den Rohstoffen. Auch die geben nicht die Erklärung her für die Armut in Afrika. Gegenbeweise brauchen wir uns nur in der Welt umschauen, sind Australien und Kanada. Das sind Länder mit einem tollen Wachstum, machen schöne Gewinne bei den Rohstoffen, alles prima. Amerika hat mit seiner neuen, mit dem Fracking, mit dieser Exploration von den Schiefergasvorkommen nicht nur die Wirtschaftskrise überwunden, die durch die Finanzkrise erfolgt ist, sondern denen sagen sie sogar einen riesigen Boom voraus. Woran liegt es, dass das da so anders ist? In diesen Ländern ist eben eine Tiefe des Wirtschaftslebens gegeben. Da tut sich auf allen Ebenen der Produktion eine neue Verdienstquelle auf mit den Rohstoffen. Die werden von heimischen Multis gefördert, die werden von heimischen Multis weiterverarbeitet. Die beschäftigen heimische Zulieferer, Transportunternehmen und so weiter. Und der zweite Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, dort gibt es einen heimischen Markt, der diese Rohstoffe nachfragt, wo also dieser Rohstoff gleich ein Mittel des nationalen Geschäftslebens ist. Und daran merkt man, dass die Rohstoffe in den Ländern, die sowieso auf dem Weltmarktmaßstab konkurrenzfähig sind, ein absoluter Segen sind. Und auf der anderen Seite ein Fluch sind, für die Nationen, die selbst nichts damit anfangen können. Dann kommt immer das Argument, das möchte ich jetzt auch gleich noch widerlegen, das heißt, ja, das liegt daran, dass aus denen nichts wird mit ihren Rohstoffen, weil die korrupten Eliten die Dinge nicht für die Entwicklung des Landes ausgeben, sondern für ihren Luxus verprassen. Da ist ein Extrembeispiel, was ich im Internet gelesen habe, wurde auch als Extrembeispiel tituliert. In Nigeria sollen 5 Milliarden Dollar an Öleinnahmen an der Staatskasse vorbeigeschmuggelt worden sein. Jetzt sagen wir mal, selbst wenn das so stimmt und es in ganz Afrika so ist, dass die Rohstoffeinnahmen nicht für die Entwicklung des Landes ausgegeben werden, muss man doch mal fragen, was kann man eigentlich mit 5 Milliarden anfangen? 5 Milliarden Dollar. Ja, in Deutschland reicht es nicht mal, um den Flughafen zu bauen. Da wird es da unten schon auch nicht weiterführen. Das andere, wird gesagt, Togo hat 70 Millionen an Einnahmen aus den Fischsubventionen, was dann mal gleich 12% des Staatshaushalts ausmacht. Da sind wir in Größenordnungen, was den Steuereinnahmen von der Stadt Nürnberg entspricht für ein Jahr. Und da zeigt sich dann nämlich was anderes, das nicht schuld daran ist, auch wenn es tatsächlich am Ende so ist, dass diese Gelder für die Rohstoffe für falsche Sachen ausgegeben werden, sondern es stellt sich doch jetzt so dar, dass es eine totale Katastrophe ist, wenn die Geldquelle eines Staates allein darin besteht, dass er Lizenzen und Gebühren für Rohstoffe bekommt. Und zwar in Ländern, in denen es auch um das Wirtschaften geht, wo es auch um Geld geht und um die Vermehrung von Geld, die aber eigentlich überhaupt gar keine Wirtschaft haben. Die afrikanischen Länder sind nämlich in eine Welt gesetzt, in der sie auch der Konkurrenz ausgesetzt sind. Aber ihnen fehlen alle Voraussetzungen, um überhaupt in der Konkurrenz zurechtzukommen. Warum können die da nicht zurechtkommen? Ja, weil auch sie kapitalistisch rechnen müssen. Die müssen auch kapitalistisch rechnen. Aber sie haben selber kein Kapital und fürs internationale Kapital sind sie nur ausnahmsweise als Standorte und Anlageplätze interessant. Und damit sind wir auch dabei, dass die Systemnotwendigkeit des Elends benannt ist. Afrika ist dem globalen Kapitalismus subsumiert. Auch dort geht es um nichts anderes als ums Kapital und um sein Wachstum. Auch dieser Kontinent wird dafür verwendet. Nur ist es dort so, dass es kein einheimisches akkumuliertes Kapital gibt und dass das auswärtige Kapital nichts findet, was es interessiert. Unter den Bedingungen des freien Weltmarkts ist es nämlich so, dass das Kapital seinen Zweck zum Maßstab macht, an dem sich der ganze Globus zu bewähren hat. Es sortiert die Nationen nach dem Kriterium der Rentabilität. Die Länder werden danach begutachtet, was sie als Anlagesphären taugen, als Anlagesphären für Investitionen. Die Frage ist, wie viel Geld kann man mit den Geldvorschüssen rausziehen, die man dort einsetzt. Und die Gesichtspunkte, die das Kapital da in Anschlag bringt, sind vielfältig und anspruchsvoll. Die banalsten Sachen sind die Stromversorgung und die Straßen, aber das geht über eine insgesamt ausgebaute Infrastruktur, den technischen Stand in der Nation überhaupt, ein ausgebildetes, williges, verlässliches Proletariat, über die Größe und Nähe der Absatzmärkte, am Schluss bis zum Finanzgewerbe. Und das Kapital, das die ganze Welt nach diesen Kriterien vergleicht, kommt eben zu einer Sortierung. Da gibt es Gewinner, da gibt es Verlierer und dann gibt es Staaten, die überhaupt nicht vorkommen. Und zu diesen Staaten gehört Afrika. Denn in einer Weltwirtschaft, in der das Kapital die Bedingungen setzt, da gibt es das Geschäft nur da und nur so viel, wie sich fürs Kapital rechnet. In Afrika existiert nichts von dem, was für diese Wertproduktion interessant ist. Und das ist jetzt auch die Antwort, weil sich das kapitalistische Geschäftsleben in dieser Region nicht lohnt. Deshalb gibt es dort kein Wachstum. Und deshalb gibt es dort keine Arbeitsplätze und massenhaft Elend.